Flüsse, ursprünglich der Beginn von Zivilisation und Leben, sind manchmal mit tragischen menschlichen Erinnerungen verbunden. Als die Rote Armee gerade ihre Expedition begann, opferte mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder ihr Leben an den Ufern eines Flusses. Die Überlebenden, die das Vertrauen der Toten und die Mission, ein neues China zu schaffen, in sich tragen, setzen ihre gerade angetretene, beschwerliche Reise fort. In dieser Folge reist Scott Draper in die chinesischen Provinzen Guangxi und Hunan, um der nächsten Etappe des Marsches der Roten Armee nachzuspüren und ihrem Pfad weiter gen Westen zu folgen. Ich bin jetzt im Kreis Zhengzhou, Gulin in Guangxi, der autonomen Region der Nationalität Zhuang. Der Fluss, den ich hier gerade überquere, ist der Fluss Qiang. Er entspringt aus Guangxi. Wie Sie hier sehen, fließt er nach Nordosten durch die Berge hinaus in die Provinz Ruan. Da der Fluss sehr schnell fließt, war das Überqueren des Flusses für die Menschen auf beiden Seiten immer schwierig. Das heißt, sie konnten sich nicht erreichen, keinen Handel treiben und so weiter. Diese Brücke, auf der ich mich hier befinde, ist nur eine vorübergehende Lösung. Aber dort drüben können wir sehen, dass sie jetzt eine vollwertige Stahlbetonbrücke bauen. Wenn diese fertig ist, bedeutet das, dass die Menschen auf beiden Seiten des Flusses in der Lage sein werden, sich gegenseitig zu erreichen und alle Vorteile auf beiden Seiten des Flusses zu genießen. Dies ist eine alltägliche Szene, die man heute überall im ländlichen China beobachten kann. Vor mehr als 80 Jahren war allerdings der Fluss Qiang für die Rote Armee, die gerade ihren langen Marsch begonnen hatte, eine Demarkationslinie zwischen Leben und Tod, weil ihre Feinde entschlossen waren, diese revolutionären Kräfte am Fluss Qiang vollständig zu vernichten.
Zu dieser Zeit machte die Rote Armee hier eine Pause und überquerte den Fluss von Zhuang aus. Als sie den Fluss überquerten, warfen die Feinde Bomben vom Himmel.
Sie warfen Bomben aus Flugzeugen ab und ich hörte von den älteren Leuten, dass viele, viele Menschen starben. Danach war der gesamte Fluss rot gefärbt und die Leichen trieben überall herum. Es war schrecklich. Daher wurde die Redensart, 3 Jahre lang kein Wasser aus dem Qiang trinken und 10 Jahre lang kein Fisch aus ihm essen, von den Anwohnern weitergegeben.
Die Schlacht am Fluss Qiang kostete die Rote Armee einen hohen Preis. Nach der Überquerung des Flusses wurde die zentrale Rote Armee von mehr als 80.000 Mann auf über 30.000 Mann dezimiert. Jahrzehnte nach der Schlacht am Fluss Qiang finden die Dorfbewohner immer noch die sterblichen Überreste der roten Soldaten, die in dieser Schlacht gefallen sind. Sie finden Knochen überall in den Bergen, in den Wäldern, in den Höhlen und in den Tälern, wo sie starben. Jahrelang hat die örtliche Regierung versucht, diese Knochen aufzusammeln und hat sie kollektiv auf der Rückseite des Berges vergraben, wo die Schlacht stattgefunden hat. Da die meisten Gefallenen nicht identifiziert werden konnten, wurde anstelle von Grabsteinen Natursteine verwendet, um die Soldaten zu kennzeichnen und an sie zu erinnern. Wie dieser hier. Anstelle eines Namens haben sie einfach eine Nummer. Der gesamte Hügel vor mir ist von abertausenden namenlosen Gedenksteinen bedeckt. Sie fielen auf dem Weg, auf dem sie gerade aufgebrochen waren, einem äußerst schwierigen und langen Weg. Es ist unvorstellbar, dass die Truppe nach einem solchen Rückschlag nicht auseinanderbrach. Man sagt, der lange Marsch sei ein Wunder gewesen, das die Rote Armee und das Volk auf dem Weg gemeinsam vollbracht hätten. Auf der anschließenden Reise konnte ich dies allmählich nachvollziehen, denn sie hatten ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Glauben und gingen fest auf dem Weg zu diesem wunderbaren Ideal. Aber an der Grenze zwischen Ruan und Guangxi gab es keine guten Wege. Die fünf Gebirgsketten trennen hier die vier Provinzen Shaanxi, Guangdong, Wuhan und Guangxi. Wegen der Barriere der Berge war diese Region in der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas sehr rückständig. Die Bewohner dieses Dorfes haben sich immer an die drei Soldatinnen der Roten Armee erinnert, die einst hier durchkamen. Hallo, guten Tag, sind Sie Großvater Chu?
Ja.
Hallo, Großvater Chu, ich bin Gao Rui.
Kommen Sie aus dem Ausland?
Genau, ich komme aus Großbritannien. Großvater Chu erzählte mir, dass bei einem Zwischenstopp der Roten Armee im Dorf Chachu drei Sanitäterinnen für 6 Nächte bei seiner Mutter untergebracht waren. Können Sie mir bitte die Geschichte Ihrer Mutter erzählen?
Drei Soldatinnen der Roten Armee und meine Mutter teilten sich dieses Bett. Ich zeige es Ihnen, es war so. So quer.
Sie haben also hier geschlafen und Sie haben sich eine Bettdecke geteilt? Diese zerlumpte Steppdecke?
Sie deckten sich zuerst mit ihrer Armeedecke zu und darüber noch unsere zerlumpte Steppdecke und verrottete Binsenregencapes.
Etwas?
Ja, einfach darüber gelegt. Es waren genau solche Regencapes.
Mann, das ist ganz und gar nicht bequem.
Es gab keine andere Wahl. Als sie am 7. Tag abreisten, rollten sie ihre Marschdecke zusammen und wollten sie meiner Mutter schenken, um ihr ihre Dankbarkeit zu zeigen, weil sie sahen, dass meine Familie sehr arm war. Meine Mutter wollte sie natürlich nicht annehmen. Dann fragte eine von ihnen meine Mutter, ob sie eine Schere hätte. Meine Mutter dachte, sie bräuchten sie auf der Reise und holte sie hervor. Die drei Soldatinnen öffneten ihre Marschdecke, schnitten sie in 2 Hälften und baten meine Mutter, eine Hälfte zu nehmen. Sie sagten, Schwester Xu, du musst unbedingt diese halbe Steppdecke als Andenken behalten. Wenn wir den Krieg gewonnen haben, werden wir dich wieder besuchen und dir eine neue Steppdecke kaufen.
Geschichten wie diese gibt es entlang der Route des Langen Marsches zuhauf. Ich denke, es dauerte nicht lange, bis die einfachen Leute erkannten, dass das Ziel dieser Armee war, dass die einfachen Leute wie sie ein besseres Leben führen können. Kommunikation und Vertrauen halfen der Roten Armee, sich in den entlegenen Bergen Chinas fortzubewegen. Heute hat der günstige Verkehr Touristen und Geschäftsmöglichkeiten in die kleinen Dörfer an den Bergpässen gebracht. Die Dorfbewohner können ihre lokalen Spezialitäten direkt vor ihrer Haustür verkaufen. Die vielen Brücken entlang der Strecke verkürzen die Zeit von diesen Dörfern in die Stadt auf weniger als 1 Stunde. Städte und Dörfer können an dem neuen Leben im heutigen China teilhaben. Aber weiter oben in den Bergen muss es etwas Attraktiveres geben, selbst wenn die Straßen gut gebaut sind, wenn man sein Einkommen durch den tertiären Sektor erhöhen will. Die Regierung hat versucht, mit den örtlichen Bauern zusammenzuarbeiten, um die Graskarpfen, die in den Reisfeldern aufgezogen werden, bekannt zu machen. Hey, woran arbeiten Sie heute?
Ich lege die Glaskarpfen in die Reisfelder.
Wozu?
Ein bisschen mehr Einkommen für die Bauern.
Fische, die in den Reisfeldern gehalten werden, können sich von Insekten und Reisblüten ernähren, die in das Wasser fallen. Angeblich hat dann das Fleisch dieser Fische das frische Aroma von Reis.
Was machen Sie denn hier, Sir?
Ich verfolge den langen Marsch der Roten Armee zurück. Ich habe gehört, dass Sie einst hier vorbeikamen. Stimmt das?
Ja. Ich habe die Geschichten von den älteren Menschen gehört. Einige der verwundeten Soldaten der Roten Armee fanden hier eine Unterkunft. Die Einheimischen versorgten sie mit Graskarpfen aus den Reisfeldern.
Wegen Ihres hohen Nährwerts?
Sie sind sehr nahrhaft und haben einen hohen Proteingehalt. Die Soldaten waren den Bauern so dankbar.
Die Graskarpfen hier, die einst von der Roten Armee gegessen wurden, erlangten einen landesweiten Ruf, weshalb die Gemeindeverwaltung es für eine gute Idee hielt, mit diesen kleinen Fischen Touristen anzulocken und so das Einkommen der Bauern zu erhöhen und ihr Leben zu verbessern. Um eine Marke zu schaffen, hat die Gemeindeverwaltung nicht nur Zuchtgenossenschaften gegründet, sondern auch Köche aus Großstädten eingeladen, um den Einheimischen das Kochen beizubringen und neue Fischgerichte zu entwickeln.
Wie ist der Geruch vom Fisch?
Nicht schlecht. Die Graskarpfen bringen die Gäste in die Berge. In nur einem Jahr ist der Wert der Branche um 40 Millionen Yuan gestiegen und hat einen Produktionswert von 200 Millionen Yuan in die Bereiche Verarbeitung, Gastronomie und Tourismus gepumpt. Der kleine Fisch auf dem Feld hat eine neue Industrie angetrieben. Die Einnahmen daraus übersteigen bei weitem die Einnahmen aus der Bewirtschaftung der begrenzten Bergfelder. Die Regierung hat noch eine Straße zum Berggipfel gebaut, Investitionen getätigt und versucht, den unscheinbaren Berggipfel zu einer einzigartigen Touristenattraktion zu machen. Auf dem Gipfel dieses Berges, der etwa 1000 Meter über Meeresspiegel liegt, erstreckt sich eine wunderschöne, weitläufige Graslandschaft. Die Dörfer haben sich mit der Regierung zusammengeschlossen und hoffen, noch mehr Touristen hierher locken zu können, damit sie das wunderbare Essen und natürlich die herrliche Landschaft genießen. Sie hoffen auch, dass die Dorfbewohner ein besseres Leben führen können, ohne auswandern zu müssen. Auf ihrem Weg durch die Berge drang die Rote Armee in Gebiete ein, die von ethnischen Minderheiten kontrolliert wurden. Hier stellte auch die Kuomintang-Armee die Verfolgung der Roten Armee ein, weil die Dong-Dörfer hier über eigene Streitkräfte verfügten. Eine Streitmacht, die kein Kuomintang-Kriegsherr herauszufordern wagte. Sie hielten es für unwahrscheinlich, dass die Rote Armee von hier aus in einem Stück herauskommen würde.
Die Trommeltürme von uns Dong werden benutzt, um offizielle Angelegenheiten zu besprechen. Jeder Clan hat einen eigenen Trommelturm.
Warum heißt dieser Turm der Roten Armee?
Während des langen Marsches lebte die Rote Armee eine Zeit in unserem Dorf Lungping. Während ihres Aufenthalts gab es ein großes Feuer, das die Dörfer dahinter und im Norden niederbrannte. Die Soldaten der Roten Armee kämpften mit allen Kräften, um diesen Trommelturm zu retten, denn sonst wäre er nach Süden hin eingestürzt und hätte das darunterliegende Dorf zerstört.
Das wäre verheerend gewesen.
Um ihre Dankbarkeit an die kommunistische Partei und die Rote Armee auszudrücken, benannte das Volk der Dong den Trommelturm des Clans Yang in Turm der Roten Armee um.
Während des langen Marsches spielten die drei Hauptregeln der Disziplin und sechs Verhaltenspunkte der Roten Armee eine entscheidende Rolle. Diese Vorschriften sahen vor, dass die Soldaten in erster Linie nichts vom Volk nehmen sollten. Außerdem sollten sie sich höflich ausdrücken. Als nächstes sollten sie, wenn sie sich etwas borgen, das später zurückgeben. Später fügten sie noch weitere Regeln hinzu, wie zum Beispiel, dass sie Frauen beim Baden meiden und auch ihre eigenen sanitären Gruben als Toiletten graben sollten. All diese Regeln waren einfach und leicht zu verstehen, aber natürlich in Kriegszeiten nicht einfach umzusetzen und zu verwalten. Doch gerade weil die Soldaten der Roten Armee sich an diese Grundsätze hielten, verdienten sie sich das Vertrauen und den Respekt aller Gemeinden und Menschen, die sie entlang ihrer Route passierten. Nun werden die neu gebauten Schnellstraßen ausgebaut, die große und kleine Dong-Dörfer miteinander verbinden. Wir sahen viele neu gebaute Trommeltürme. Die Einheimischen erzählten mir, dass sie jetzt besser leben und die Trommeltürme immer höher und schöner werden. Hier in der Gemeinde Quang Nem habe ich gerade diesen brandneuen Trommelturm gesehen. Er ist definitiv der größte Trommelturm, den ich auf der ganzen Reise gesehen habe. Die Einheimischen haben diesen neuen Trommelturm noch immer nach der Roten Armee benannt. Nach dem Abendessen versammeln sich die Dorfbewohner unter dem Trommelturm. Das ist ihre glücklichste Zeit des Tages. Die schlechten Wege wurden neu gebaut. Die Verbindung mit der Außenwelt hat die jungen Menschen in den Bergdörfern dazu gebracht, die Berge zu verlassen und sich in die Welt hinauszuwagen. Aber mit diesem Trend sind viele Bergdörfer allmählich leer geworden und haben ihre Vitalität verloren. Es wundert mich nicht, dass es eine große Kluft zwischen der ländlichen und der städtischen Entwicklung besteht, wie es in vielen Teilen der Welt der Fall ist. Doch 2017 hat die chinesische Regierung einen strategischen Beschluss zur Wiederbelebung des ländlichen Raums gefasst, der letztendlich auf den Traum vom gemeinsamen Wohlstand für die gesamte Bevölkerung abzielt. Dem Ruf dieser Initiative und den verschiedenen politischen Maßnahmen zu ihrer Unterstützung folgend, sind viele Auswanderer, die ihre Karriere außerhalb des Landes aufgebaut haben, mit Kapital und neuen Ideen in ihre Heimat zurückgekehrt. Ich vereinbarte einen Termin mit Onkel Bin, der gerade aus Bandung zurückgekommen war, wo er früher gearbeitet hatte. Ich werde ihn zur Arbeit begleiten und mir die neuen Arbeitsplätze im Dorf für die Heimkehrer ansehen.
Herr Gao, wir sind da.
Ah, schön. Herr Bin hat mir gerade gesagt, dass er der Minister für das Landwirtschaftsministerium des Unternehmens ist. Und er ist verantwortlich für die Führung und Ermutigung aller Arbeiter, die das Land hier bewirtschaften. Das ist also der Weg? Ich nehme an, das ist eine traditionelle Art der Landwirtschaft. Es muss auch gegessen werden.
Ich habe früher in Guangdong gearbeitet, bei einem Ziegelofen. Ich habe Ziegelsteine gebrannt und transportiert.
Also wirklich Ziegelsteine transportiert?
Richtig. In unserem Dorf lebten früher mehr als 800 Menschen. Aber es waren nicht mehr als 100, die tatsächlich hier wohnten. Die meisten von ihnen waren Kinder und alte Leute. Ohne dieses Projekt würde unser Dorf in 3 oder 4 Jahren...
verschwinden?
Es wäre niemand mehr da.
Das Dorf Dapitu wurde in das internationale Resort Dapitu umgewandelt, einem idyllischen Komplex mit Wellness und Tourismus. Man nennt es so, weil das Unternehmen, anstatt Land für den Tourismus zu erwerben, Bauern einstellte, um die verlassenen Felder neu zu bepflanzen.
Manche Touristen wollen es ausprobieren und ich sage ja. Seien Sie vorsichtig.
Ich werde... Es geht ziemlich schnell.
Haben Sie jemals das Land bearbeitet?
Niemals, aber ich habe heute etwas gelernt. Boah, er fängt an zu rennen. Ah, Kann ich so bezahlt werden? Er hat schon ein paar Mal gepisst und gekackt. Ich sage Ihnen, seine Ausscheidungen sind überall. Ich sage Ihnen was. Obwohl offensichtlich nicht ich die Arbeit mache, sondern der Ochse dort, muss man wirklich etwas arbeiten, um den Reiter dort zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass der Schlamm richtig umgedreht wird. Es ist eine körperliche Arbeit, aber gleichzeitig macht sie wirklich Spaß und ist sehr interessant. Ich finde es toll, aus erster Hand zu sehen, wie die traditionelle Landwirtschaft überall auf der Welt betrieben wird. Praktische Arbeit, Schlamm auf den Fingernägeln, Schlamm auf den Zehennägeln und so weiter. Schweiß auf der Stirn und etwas traditionelle Landwirtschaft wird genau hier, genau jetzt betrieben. Absolut fantastisch. Derjenige, der mit Milliarden von Yuan in das Dorf zurückkehrte, war der erste Student, der nach der Reform und Öffnung in jenem Jahr aus dem Dorf wegging. Als seine Freunde hörten, dass er in das Dorf zurückkehren und ein Tourismusunternehmen gründen wollte, rieten sie ihm zu einer vorsichtigen Investition. Angesichts der Strategie der Regierung zur Wiederbelebung des ländlichen Raums war er jedoch recht optimistisch. Inzwischen sind die meisten der 700 Einwohner des Dorfes Angestellte des Unternehmens geworden und sogar junge Leute aus den Nachbardörfern sind nach Hause zurückgekehrt, um in Dabito zu arbeiten. Auf den Hügeln hat das Dabito-Ressort noch in den Bau von luxuriösen Sparvillen investiert. Da der Investor großes Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und die nationale Verbrauchskapazität hat, steigen die Investitionen in der zweiten und dritten Phase. Und es ist beneidenswert, dass die Mitarbeiter des Unternehmens auch die Möglichkeit haben, seine Dienstleistungen zu genießen.
Ich komme 2 bis 3 Mal im Monat hierher. Manchmal bringe ich meine Frau mit zu den heißen Quellen hier.
Ich würde gerne noch ein paar Tage hier bleiben. Ich nehme jetzt einen Hochgeschwindigkeitszug von Guangxi in die Provinz Huan, was ungefähr in der gleichen Richtung liegt, die die Rote Armee zurückgelegt hat, aber natürlich ohne die gleiche Erfahrung. Die Bergkette Yuchen, die ich gerade überquere, ist die größte des Gebirgssystems der 5 Gebirgsketten hier. Und sie war die erste Bergkette, die die Rote Armee während ihres langen Marsches überquerte. Wie Sie sehen, sind sie wirklich gebirgig. Wir haben viele Tunnel auf unserem Weg durch all diese schönen Gebiete, aber damals hinterließen diese Gebirgsketten einen starken Eindruck bei den Soldaten der Roten Armee während des langen Marsches. Aber heute brauchte ich nur 3 Stunden, um die Bergkette Yuchen zu überqueren und in den Kreis Zupu in Huan zu gelangen. Die Eröffnung der Hochgeschwindigkeitsstrecke ist zu einem starken Beschleuniger für die ländliche Wiederbelebung geworden, denn der Hochgeschwindigkeitsbahnhof liegt direkt am Fuße des Berges Zhufeng. Heute kommen 60% der Touristen mit dem Hochgeschwindigkeitszug hierher. Wie wir sehen, ist dieser super schmale Weg wirklich nur für den Transport von Gütern mit einem Pferd geeignet. Ich habe auch gehört, dass diese Umgebung einen ziemlich starken Aufschwung durch die Tourismuswirtschaft nimmt. Aber was ich nicht wusste, ist die Tatsache, dass es teilweise daran liegt, dass genau dieser Weg, dieser kleine Pfad, den die Soldaten der Roten Armee während des langen Marsches genommen haben, jetzt zu einer sehr beliebten touristischen Wanderroute geworden ist. Ein chinesisches Sprichwort sagt, man soll das vergangene Elend nicht vergessen, wenn man nach Glück strebt. In diesem Sinne ist diese Wanderroute nicht nur zum Sightseeing und zur körperlichen Ertüchtigung geeignet, sondern auch zum Lernen. Die Leute von Zhupu haben nicht vergessen, dass sich 3000 von ihnen während des langen Marsches der Roten Armee angeschlossen und damit die Rote Armee auf dem langen Marsch verstärkt haben. Neben dem Wanderweg des Langen Marsches der Roten Armee gibt es einen weiteren Weg, der zu einem Aussichtspunkt auf einen Berggipfel in mehr als 1000 Metern Höhe führt. Diese asphaltierte Bergstraße mit hohem Standard, die Straße des Geistes der Roten Armee, wurde 2018 gebaut, um die Forderung nach ländlicher Revitalisierung zu erfüllen. Die ursprünglich halbtägige Fahrt auf den Berg wurde auf weniger als eine Stunde verkürzt. Am Ende der Straße befindet sich das einzigartige Yaodorf. Die traditionelle Kultur der einheimischen Huayo wurde durch die Förderung der Tourismuswirtschaft sorgfältig bewahrt. Die Tradition der Blumenkreuzstickerei von Huayu wurde erstmals vor 2000 Jahren in der Han-Dynastie aufgezeichnet. Die farbenfrohen Muster ähneln der modernen Pixelkunst des Computers. Da es aber 3 Jahre dauert, bis ein Stück fertiggestellt ist, war die Tradition einst vom Aussterben bedroht. Jetzt mit der Entwicklung des Tourismus floriert dieses alte Handwerk wieder. Außerdem singen die Dorfbewohner jede Nacht mit Touristen aus dem ganzen Land, als ob jede Nacht eine Festnacht wäre. Auf dem Weg nach Westen habe ich verschiedene Straßen zwischen den Bergen genommen. Sie verändern weiterhin das Leben der Menschen in den tiefgelegenen Berggemeinden. Dieses Dorf im Tal von West Hunan heißt Ai Chai, was so viel wie niedriges Dorf bedeutet. Es heißt so, weil die anderen Dörfer auf dem Gipfel der Berge ihre Heimat gefunden haben, während Ai Chai hier auf dem Grund dieses Tals liegt. Also, sowohl vom physischen als auch metaphorischen Sinne haben alle anderen Dörfer immer auf Ai Chai herabgesehen. Doch seit dem Bau dieser absolut erstaunlichen Ai Chai-Brücke, die sich, wie wir hier sehen, quer über die Berge spannt, ist Ai Chai der leuchtende Stern geworden und wird von allen anderen Dörfern auf dem Gipfel beneidet, die früher auf es herabblickten. Dieses gigantische Projekt, das die beiden 1,4 Kilometer entfernten Enden der Schlucht in einer Höhe von mehr als 350 Metern verbindet, löst bei allen, die vor ihm stehen, Ehrfurcht aus. Noch erstaunlicher ist, dass viele der Rekorde, die die Ai Chai-Brücke in China und weltweit aufgestellt hat, schon bald von anderen chinesischen Projekten gebrochen wurden. All die modernen Brücken und Straßen, an denen ich auf meiner Reise vorbeikam, haben China tiefgreifend verändert. Okay, 3, 2, 1, los! Das ist fantastisch! Vor mehr als 80 Jahren erlitt diese Truppe nach der Überquerung des Flusses Jiang einen schweren Schlag. Aber sie setzte ihre gefährliche Reise fort. Im Gegenteil, diese Reise hat den Glauben in ihrem Herzen gestärkt, der sich nie geändert hat. Sie kommunizierten mit dem Volk und bauten das gegenseitige Vertrauen auf und verbreiteten ihre Ideale. Heute ist jede Straße, jeder Kommunikationskanal, jedes Mittel des Austauschs und des Teilens eine Fortsetzung des langen Marsches, um das Leben des chinesischen Volkes zu besseren zu verändern.